Hallo und herzlich willkommen zu Max MPS Radio. Mein Name ist Jan Frisse und ja, wieder einmal gegenüber sitzt mir Tobias Büchner. Wir nehmen die mittlerweile schon zweite Episode auf. Nachdem wir uns letzte Woche nicht so arg gestritten haben, dass es jetzt direkt auch wieder beendet wurde.
Schauen wir mal, wie viele Folgen wir hinbekommen, oder Jan?
Heute mit hoffentlich weniger Unterbrechungen, dass wir uns weniger gegenseitig unterbrechen. Das ist auf jeden Fall die harte Kritik, die wir bekommen haben. Und ja, wie geht's dir, Tobi? Was macht das Leben? Wie war deine Woche?
Ja, mein
Wie
erst,
war Formel 1?
muss ich ehrlich sagen, habe ich leider verpasst, ja, in dem Wochenende.
Ah,
Aber ich glaube, du kannst mir gleich
Mann.
viel Input geben dahingehend, damit ich immer up to date bleibe. Ja, also wahrscheinlich werde ich dieses Jahr über die Formel 1 so viel rausfinden wie noch nie in meinem Leben. Dank dir. Ja.
Wir haben ja letzte Woche erfahren, dass du eigentlich bist du schon auch ein Formel 1
Eigentlich kenne ich mich ein bisschen aus, ja.
Zuschauer.
Aber
Eigentlich kennst du dich ein bisschen aus, aber es ist schon. Ich habe nämlich, weißt du, was ich nämlich gesehen habe? Ich habe
es kommt.
in 2021, Ende 2021, wo AJ auch so noch relativ viel Max Verstappen gepostet hat, wo Max Verstappen noch Underdog war gegen Lewis Hamilton, hat er irgendwas gerepostet von Formel 1, wo halt Max Verstappen halt dann den Titel gewonnen hat. Und das habe ich halt, da habe ich halt drauf geklickt und du hast es auch geliked. Und da wusste ich, okay, irgendwas. Irgendeinen Bezug hast du auf jeden Fall.
Ja, schau.
Da
So.
kann ich mich fix erinnern.
Da kommt der kleine
Und
Stalker
ich
in dir
dachte
raus.
damals, ja, da konnte es doch gar nicht mehr raus. Wir wirst auf jeden Fall dieses Jahr viel über die Formel 1 lernen. Und
Ich
das
freue
ist
mich
wichtig
sehr.
auf jeden Fall auch.
Ja. Nee, ansonsten die Woche, ja. Die erste Woche als Co-Host bei Max MPS war tatsächlich ganz gut. Ja. Jetzt ja der Doppel-Podcaster. Das habe ich so in der Art noch nie gemacht, aber ich glaube, dass wir das Ganze ja ganz gut trennen können. Und hier über verschiedene Kanäle verschiedene Infos liefern. Ja, ansonsten war das eine sehr, sehr unspektakuläre Woche eigentlich. Ich habe mal wieder eine Kalorienerhöhung im Rahmen meiner Reverse Diet. Jetzt gerade im Deload. Somit Reverse Diet Zyklus auch dahingehend Trainingstisch abgeschlossen. Und ich glaube, wir sind auch von Kalorien auf jeden Fall an einem Punkt, bei dem ich glaube ich erstmal ein bisschen bleiben kann. Also, ich weiß es nicht, aber ich vermute, weil Appetitlevel sind schon wieder leider relativ niedrig, jetzt nach gerade mal 5 Wochen mehr essen. Aber ja, so ist es halt, ne? Ist bei mir. Geht bei mir alles relativ fix.
Ja. Ja, wie war das so, als Leute das mitbekommen haben, dass du jetzt Co-Host hier bist? Also, wie ist es jetzt, wenn dein Status quasi nochmal höher ist? Das haben die Leute so gesagt
Ist mein Status jetzt
dazu.
höher oder niedriger, Jan?
Ja, der ist höher.
Der ist höher, okay. Ja,
Der
keine
ist
Ahnung.
höher,
Die,
natürlich
die,
ist der
ich glaube,
höher.
ich glaub, ich glaub, die Leute, die mich gern reden hören,
Das musst du selbst wissen.
na, das mag ich gar nicht beurteilen. Das ist, liegt, glaube ich, im Auge des
Ah.
Betrachters. Fakt ist, ich glaube, die Leute, die mich gern
Okay.
reden hören, die freuen sich jetzt. Und die Leute, die mich nicht gern reden hören, die freuen sich weniger. Wenn sie jetzt theoretisch zweimal
Und
Content
welche
von mir.
davon gibt's? Welche
Ja,
gibt's mehr? Was denkst
was
du?
glaube ich? Ich weiß es nicht. Ja, ich weiß nicht, wie deine Zuhörerschaft mich
Okay.
aufnimmt. Ich hoffe, gütig. Ja, also ich
Ja.
probier die Zeit, in der ich Co-Host bin, ja, auf jeden Fall mit so viel
Die auch
Wellen.
nur vorübergehen
Ja, die
ist.
ist nur vorübergehend. Ja, da hat gestern der Valentin angemerkt, dass ihm aufgefallen ist, dass es auf jeden Fall wichtig ist, dass ich nur vorübergehend Co-Host bin. Ja.
Ja,
Da
das ist auf jeden Fall voll
hab
wichtig.
ich gesagt, ja, der
Das
Jan
ist.
hat gewisse Vorstellungen von seinen Co-Hosts und der Zeit, wo die da sind, und das wird natürlich toleriert. Ja.
Ja, natürlich.
Nein,
Schauen wir
also
mal. Ich muss
ich.
hier noch bis in der Probezeit.
Ja, genau, vielleicht fliege ich in 4 Wochen noch raus. Nein, ich probiere auf jeden Fall so viel Value wie möglich hier in den Podcast zu stecken. Ja. Und
Weiß ich zu schätzen.
ja, die Leute dahingehend den Mehrwert zu liefern. Aber nein, ich freue mich. Es ist ja, du weißt eh, wie es ist. Austausch über den Sport und über die Dinge, die uns halt so Tag für Tag, Woche für Woche widerfahren. Das mit, sag ich mal, Gleichgesinnten zu tun, ist ja nicht verkehrt. Ja, aber ich denke, vieles, was uns so ein bisschen widerfährt, können am ehesten irgendwo auch Coaches so ein bisschen verstehen. Und ja, dahingehend ist, glaube ich, der Austausch mit dir und auch jetzt mit anderen dahingehend nie schlecht.
Ja, absolut. Ja, Formel 1
Ja, bitte, klär mich auf, Jan. Erzähl mir alles, was passiert ist. Also ich bin gespannt.
es war wirklich wieder zum Einschlafen.
Okay.
Also nach letzter Woche war es wirklich zum Einschlafen, diese Woche war es ein bisschen spannender. Eieieiei.
Habe ich dich
Okay, war das
verwirrt.
deine Kamera oder war das dein
Das
Internet?
ist, hat einfach die Kamera ist einfach ausgegangen.
Okay,
Keine
ich
Ahnung.
dachte einfach, du bist weg.
Ah, ich bin noch
Ja,
da.
perfekt. Das lassen wir drin.
Mhm.
Es war ein bisschen spannender, aber auch nicht wirklich. Also, es war besser als letzte Woche, aber immer noch nicht so, dass ich sage, okay, es ist auf einem Level, wo es wirklich unterhaltsam ist. Carlos Sainz hatte eine Entzündung am Darm tatsächlich und sie haben Oliver Bierman reingesteckt mit 18. Also der musste operiert werden, der musste wohl irgendwie notfalloperiert werden oder so und dann haben sie einen 18-Jährigen in den Ferrari gesteckt. Was halt schon wild ist, weil musst du halt mal überlegen, mit 18 als Reserve Driver einfach die Möglichkeit bekommen, einen Ferrari zu fahren, ist schon noch ein krasser Druck so. Also überleg mal, wie du mit 18 warst oder also wenn ich überlege, wie ich mit 18 war. Ich hatte mit 18 zum einen auch einfach keinen Führerschein so,
Aha, okay, ja.
aber der kam erst ein bisschen später. Ich glaube mit 19 oder Anfang 20. Jedenfalls, das ist unfassbar, was da geleistet wurde, weil der sieht halt aus wie 12. Also wirklich jetzt, der sieht aus wie 12. Und dass er das da so sehr ja, souverän gemacht hat, ist auf jeden Fall eine krasse Leistung und der wird auf jeden Fall auch in der Formel 1 fahren nächstes Jahr.
Glaubst du, der hat Potenzial?
Der hat Potenzial, ja. Ja.
Ich bin gespannt, ob wir in ein paar Jahren
Ja.
hören, ja, deine Prediction auch eingetreten
Nee,
ist.
was heißt paar Jahre? Ich sag dir, nächstes Jahr fährt der bei Haas.
Bei
Spätestens.
was?
Nicht halt nicht bei Haas.
Ah,
Er
Haas,
fährt ja
okay.
nicht in Ferrari direkt. Ja. Und ansonsten denke ich, dass ich hoffe, dass Alonso zu Mercedes geht.
Als
Das wäre noch so der Traum.
Hamilton-Ersatz. Oder?
Ja,
Okay.
ja. Ja. Hamilton geht zu Ferrari, Alonso zu Mercedes und dann 2026 neue Regularien und dann holt er sich nochmal den Titel nach 20 Jahren. Das wäre schon krass. Das wäre
Das
schon krass,
wäre
ja.
schon krass, ja.
Ja.
Ja, dass Alonso eigentlich immer noch fährt, ist eigentlich schon wild, ne?
Ja, der ist 42, der Mann.
Ja.
Der
Der
ist
war ja
42.
sogar
Ja.
zu der Zeit, wo ich noch Formel 1 verfolgt habe, noch damals halt bei Renault unterwegs, aber so.
Ja. Keiner wissen.
Da kann ich
Renault.
mitreden, ja, aber sonst aktuell. Ich habe nicht mal Ahnung, wer bei der Konstrukteurs, wer ist denn vorne, also Red Bull oder?
Red Bull.
Okay.
Seit, also 2022 war das erste Drittel noch interessant, weil Ferrari ziemlich gut war. Aber dann ist Red Bull da eigentlich ziemlich dominant auch rausgegangen. Und 2023 war komplett Red Bull dominant. Max hat, glaube ich, 19 Rennen gewonnen in der Saison mit 22 Rennen. Das ist halt schon arg. Und die anderen drei Rennen hat halt der andere Red Bull-Fahrer gewonnen und eins hat tatsächlich Carlos Sainz gewonnen, der dieses Jahr dann einfach aus Ferrari rausgebuht wurde, wegen Hamilton nächstes
Okay.
Jahr. Also ja, der einzige Fahrer, der letztes Jahr ein Rennen gewonnen hat, verliert nächstes Jahr seinen Platz, seinen Sitz. Aber ja,
Was willst du machen, ne?
es ist, wie es ist. Ey, Formel 1 ist so cutthroat, Mann. Das ist so hardcore. Glaub mir, das ist so, ich glaube, das ist vom Druck her und vom wie viel Geld da drin hängt und wie viel, also das ist einfach ein anderes Level. Ja.
Ja, da geht es ein bisschen mehr
Gut.
als im Bodybuilding, glaube ich. Zumindest im Natural
Ja,
Bodybuilding.
da geht's, ja, ich würde auch tatsächlich sagen im regulären Bodybuilding. Weil es ist ja auch im Endeffekt, es ist ja auch, also Bodybuilding ist ja eine sehr, also ich habe mit Chris tatsächlich auch drüber geredet, auch tatsächlich genau in dem Kontext. Bodybuilding ist halt eine Einzelsportart und du hast. Also Bodybuilding hat für das Individuum sehr viel, kann sehr viel Value bringen, kann sehr viel Mehrwert mitbringen, du kannst sehr viel daraus lernen, du kannst sehr viel fürs Leben mitnehmen. Und Formel 1 ist halt auf so einer Makroebene viel größer. Du hast halt die Einzelsportart, weil im Endeffekt bist du der Fahrer am Ende im Auto so und keiner hilft dir. Also klar, die helfen dir durch den Funk, aber du fährst halt das Auto. So, da greift keiner ein. Dann hast du aber trotzdem auch irgendwie eine Teamsport-Komponente, weil du hast ja einen anderen Fahrer noch. Also es ist ein Team. Und dann hast du dieses Riesenteam mit Hunderten von Leuten hinten dran, was halt dahinter hängt. Zum einen deine Pit-Crew, dann hast du die ganzen Leute, die das Auto überhaupt mal entwerfen, die du gar nicht siehst, die das Auto bauen. Und dann hängt da so viel Geld drin und so viel Einfluss und auch wie groß der Sport ist und so. Ich finde das schon sehr faszinierend. Das ist so. Ich weiß nicht, es ist auch schwierig zu vergleichen mit anderen Sportarten. Aber ja. Ja.
Ja, vielleicht wirst du irgendwann im nächsten Leben Formel 1-Fahrer, ja. Wer weiß. Dann lebst du es
Ja,
nochmal anders.
Formel 1 Fahrer werden ist verdammt schwierig, Alter. Also, da musst du auch, ich weiß es gerade nicht genau aus dem Kopf, aber um da in der F2 mitzufahren, musst du auf jeden Fall auch mal fünfstellig hinlegen im Monat. Damit du da überhaupt halt, ja, mitfahren kannst.
Ja, das ist schon krank.
Und da müssen deine Eltern halt einfach, da müssen deine Eltern schon sehr gut aufgestellt sein. Und dich dahingehend natürlich auch unterstützen, das ist nochmal eine andere Sache, ja, damit das überhaupt funktioniert. Oder du brauchst halt irgendwie einen Sponsor. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht sponsere ich bald F2-Fahrer.
Ja. Mach
Dann
das mal, ne?
schicke ich dich noch in die, dann schicke ich dich noch in die F2.
Meinst du, ich würde
Mit,
F2 fahren?
mit,
Oder F2 fahren können?
ja, mit, ja, nee, auf
Nee.
gar keinen Fall. Aber ich wäre lustig, einfach nur um das zu sehen,
Okay.
wie du mit 31 mit so 16-Jährigen in F2 fährst. Und halt einfach, also ja, ich glaube, das wäre ziemlich gefährlich auch,
Das
tatsächlich.
glaube ich auch, ja.
Also,
Also,
ja.
ne, ist Rennsport, ja.
Ich würd gerne einfach mal ein Formel-1-Auto fahren, um ehrlich zu sein. Einfach mal so ein paar Runden fahren und gucken, was passiert. Und hoffentlich nicht sterben.
Formel 1 ist schon. Ich bin damals DTM-Auto mitgefahren. Das
Ja,
ja,
mitgefahren.
tatsächlich mitgefahren, ja. Ich
Ja.
habe mal über irgendeine Zeitung bei uns, so eine Runde vorm Hockenheim Grand Prix, glaube ich, beim DTM. Gab es irgendwie so ein Gewinnspiel, habe ich irgendwie gewonnen. Bin ich dann im Auto gesessen.
Ey, du hast einfach die richtige Vergangenheit. Ich
Ja, bin
höre
ich
einfach
rein.
DTR
Eine
mitgefahren.
Runde vorm DTM Grand Prix. Über den gesamten Kurs gefahren. Und dann bin ich mit
Okay.
dem Boxenstopp, mit dem Boxendingsbums ausgestiegen. Die Tribüne hat mir das Rennen angeschaut. War toll.
Geil. Ja,
Ja.
glaube ich.
Aber DTM ist halt keine Formel
Ja,
1. Ne?
natürlich nicht. Formel 1, also wenn wir jetzt Formel 1 Auto theoretisch ausfahren würden, jetzt mal abgesehen davon, dass wir es das nicht könnten, fahren wir halt eine Kurve und werden halt ziemlich sicher ohnmächtig.
Sind
Also dein Kopf klatscht halt irgendwo gegen.
einfach
So.
kaputt.
Ja.
Ja.
Ja. Weißt du, wer gut, weißt du, wer guter Formel 1-Fahrer wäre? Jeff Nippert.
Wieso denn Jeff Nippert?
Wegen seinem Necktraining.
Ach so, okay, passt, ja. Ja, die Gehkräfte
Ja,
im
das
Auto sind ja
verstehst
schon nicht ohne, so.
du. Ja. Die Gehkräfte sind gestört, Mann.
Ja,
Das
das
ist wie
ist.
Achterbahnfahren auf höchstem Niveau. Permanent die ganze Zeit, 2 Stunden lang. Ja. Also für Leute, die behaupten, dass es kein Sport ist, ihr habt absolut keine Ahnung. Und ihr würdet einfach nur komplett draufgehen.
Ja.
Gut, ja, dann würde ich vorschlagen, das war die Episode heute.
Geht's auch noch um Bodybuilding heute oder bleiben wir jetzt Formel
Ja,
1?
es geht um Bodybuilding. Ich würde tatsächlich mal am Anfang, ich bin tatsächlich seit Sonntag angeschlagen, war auch seit Sonntag nicht mehr im Training. Vielleicht hört man auch ein bisschen, dass meine Stimme so leicht belegt ist. Habe mich dafür entschieden, halt nicht zu gehen. Auch mit dem Kontext, dass ich diese Woche noch nach Deutschland fliege und einfach nicht riskieren wollte, jetzt vollends krank zu werden. Und es ist auch seitdem gleich geblieben, also es ist nicht schlimmer geworden. Ist aber komischerweise auch nicht besser geworden. Also es ist so eine komische, leichte Erkältung, die nicht schlimm genug ist, um nichts zu machen. Aber auch nicht gut, also auch nicht, mir geht es halt nicht so gut, dass ich trainiere. Also ich habe das Gefühl, ich kann alles machen außer Training. Und ich wollte dahingehend einfach mal die Thematik aufgreifen, wie wichtig es ist, auch gerade im Natural Bodybuilding, kontinuierlich möglichst gesund zu sein. Das ist auch was ich immer mal wieder mit ja, Individuen bei mir im Coaching habe. Dass es Leute gibt, die vom Immunsystem einfach schlechter aufgestellt sind und einfach deutlich frequenter krank werden. Und ich meine, ich bin mittlerweile in einer sehr privilegierten Position, wo ich eigentlich nahezu nicht krank werde. Also das ist tatsächlich die erste reguläre Erkältung außerhalb einer Prep. Ich habe in beiden Preps, also sowohl in 2019 als auch in 2023, so mal eine halbe Woche, 4, 5 Tage erkältet. Aber außerhalb einer Prep ist das die erste Erkältung, ich glaube seit 2018 oder so. Also wirklich utopisch lang her. Ich hatte gut Covid, aber das zähle ich jetzt einfach mal nicht dazu, weil du hast dich ja angesteckt. Also die Wahrscheinlichkeit, dass du, wenn du eine Person zu Hause hast, die gerade bei dir ist, so, die halt Covid mit ins Haus bekommt, dass du dich dort nicht ansteckst, ist halt extrem gering, dass es das nicht passiert. Also das würde ich jetzt einfach mal nicht dazu zählen. Aber ich war damals, ich würde sagen, alles vor 23, 22, darunter war ich schon auch relativ frequent krank. Also bestimmt so zweimal im Jahr Minimum. So
Okay.
eine Woche komplett raus. Und ich habe halt in den letzten Jahren immer mal wieder überlegt, woran das liegen könnte, dass ich so viel weniger krank werde. Und ich würde wahrscheinlich echt sagen, das liegt, also, ne, ist eigentlich offensichtlich, aber es liegt so ein bisschen, oder es liegt primär einfach daran, dass meine Gewohnheiten, was Gesundheit angeht, einfach deutlich zuträglicher sind. Also Schlaf ist einfach besser. Ich esse, und das ist, glaube ich, auch ein Riesenfaktor. Ich esse seit Jahren wirklich, egal auch wie hoch oder tief meine Appetitlevel sind, esse ich mein Obst und Gemüse. Also da gibt es sehr, sehr, sehr selten Tage, wo das mal nicht passiert. Und das war definitiv damals nicht der Fall. Also gerade so zu Fitzy Macros Anfangszeiten oder so, ging es halt um Makros und nicht um Mikros. Und ich kann mir nicht, also ich habe so wenig Obst und Gemüse gegessen in der Zeit, das ist echt irre. Also da gab es mal so eine Zeit lang, da habe ich echt wenig Obst und Gemüse gegessen. Und da war wirklich nur am Ende des Tages, okay, habe ich genug Makros für eine Pizza? Und da war ich auch ziemlich essgestört. Also es war schon,
Du hast halt nur
es war
Pancakes mit
Flexible Dieting, wie man es
Kinderschokolade gegessen,
wie man
ne?
es nicht machen sollte. Ja,
Ja.
Pancakes sind, ja, nee, das war sogar noch davor.
Okay.
Ja, aber Pancakes mit Kinderschokolade sind krass underrated. Also Kinderschokoladen sind das Pancake-Topping, glaub mir.
Ja.
Ich glaube aber auch, dass, und da kannst du mir gerne nochmal, du kannst gerne gleich sagen, was du dazu denkst, weil du sicherlich auch Leute bei dir im Coaching haben wirst, die einfach häufiger angeschlagen sind. Das ist natürlich auch irgendwo ein Resultat aus deinem Umfeld und aus deiner Genetik auch einfach. Ich glaube, es gibt einfach Leute mit einem stärkeren Immunsystem und einem schwächeren Immunsystem und auch einfach, wie du erzogen wurdest und wo, was du ausgesetzt warst in der Zeit. Ich glaube aber tatsächlich, dass es auch so eine Sache, es ist, glaube ich, auch eine Mindset-Sache bis zu einem gewissen Punkt. Es gibt immer wieder Leute, die dann vielleicht häufiger krank werden, aber dann auch immer komplett Panik schieben. Und dann bei den leisesten Symptomen direkt Panik schieben. Und ich glaube, dass diese mentale Komponente krass unterschätzt wird. Und es klingt vielleicht blöd, aber wenn du andauernd Angst davor hast, krank zu werden, wirst du, laut meiner Observation, auch häufiger krank. Und ich habe sowas damals auch gehabt. Weil damals, zu diesen Zeiten, wo man vielleicht zwei, dreimal im Jahr krank geworden ist, war ich so emotional investiert, dass wenn ich eine Woche nicht trainieren konnte, das hat mich halt todes abgefuckt. So das Schlimmste, was hätte passieren können. Und ich glaube schon, dass man daran arbeiten kann. Es gibt natürlich auch noch diverse Hacks. Ich glaube, Nasendusche ist gerade so ein Trend. Ich habe es persönlich nicht ausprobiert, weil ich dafür aktuell einfach keinen Zweck sehe. Aber ich lasse mich auch gerne eines Besseren belehren. Ich weiß, Toni macht das. Ich muss mit ihm eigentlich mal reden, wenn ich ihn nächstes Mal sehe. Ich weiß, du bist natürlich auch ein langjähriger Nasenduscher. Und auch
Langjährig und
Nose-Strip-Träger.
Nose-Strips sind ja mein zweites Hobby, ja, nach Bodybuilding. Nee,
Ja.
also Nasendusche muss ich sagen, bin ich auch raus. Habe ich tatsächlich auch noch nie benutzt, weil ja, ich muss auch sagen, ich bin auch tatsächlich selten krank. Ich bin meistens irgendwie nie im Winter oder so krank, wenn ich mal irgendwie, wenn ich mal raushaut. Ich glaube, das hatte ich letztes Jahr das erste Mal seit Ewigkeiten und davor dann auch immer mal wieder im Sommer. Kriegen wir so immer eine Sommergrippe irgendwie so. Das ist immer richtig ekelhaft eigentlich. Also krank sein im Winter ist ja schon kacke, aber im Sommer ist auch richtig ekelhaft. Aber ich denke, du hast schon ziemlich viele Dinge gesagt, die auf jeden Fall eine Rolle spielen hinsichtlich, warum sind Personen häufiger krank und andere wieder eher weniger. Und ich glaube, also was ich mir immer mit den Leuten anschaue, die halt doch häufiger krank sind, ja, und ich glaube, oft liegt es auch einfach daran, dass die Leute halt falsch ins Training einsteigen. Ja, also entweder warten die Leute nicht lange genug, bis sie wieder ins Training reingehen, oder steigen zu hart ein, oder mit zu viel Volumen, oder treffen dahingehend einfach schlechte Entscheidungen. Und dann sind sie 2, 3, 4 Wochen später wieder krank. Und dann wieder. Und dann fragen sie sich auf einmal, was mache ich eigentlich falsch, dass ich immer krank bin? Und das spielt da sicherlich eine große Rolle und halt einfach auch, ja, ich glaube, weißt, wir beide sind sehr organisierte Menschen. Ja, also zumindest schätze ich sie so ein, würde es von mir behaupten. Ja, sonst würden wir, glaube ich, den Workload, den wir haben, nicht bewältigen. Aber ich glaube, für ganz viele da draußen ist so simple Organisation, Stressmanagement einfach, das ist so
Naja.
Fehlanzeige. Also, dass Leute einfach halt geregelt zu Bett gehen, aufstehen, gewisse Dinge immer wieder zu den gleichen Zeitpunkten machen, dass sie dafür sorgen, dass sie für gewisse To-Dos genügend Zeit einplanen, Puffer mit einplanen, also so die Basics, ja, die du halt machst, wenn du dich irgendwie organisierst, das ist für manche einfach, das haben die einfach nicht auf dem Schirm. Und dann fragen die sich, warum die eigentlich immer viel zu viel machen für zu wenig Kapazitäten und dann immer wieder krank werden. Und das ist, denke ich, eine große Sache. Deswegen probiere ich mir das auch immer wieder mit den Leuten anzuschauen, die dann wirklich immer wieder ausfallen, weil wenn du mal krank wirst, ist ja nichts dabei. Ist für den Moment natürlich schlecht, fuckt einen ab. Ich finde es eh auch krass, wie viel Zeit eigentlich drauf geht, wenn du mal krank bist, weil du bist ja dann so ein, zwei Tage, bevor es ausbricht, bist du schon so ein bisschen, naja, ist nicht alles so geil, dann bist du krank, fällst vielleicht 3 bis 7 Tage aus und dann brauchst du auch noch mal 1 bis 2 Wochen, bis du wirklich wieder auf Höchstleistung im Training bist oder bis du wirklich wieder so ein bisschen im Training drin bist und dann sind wir ganz schnell 3, 4 Wochen wegen einer scheiß Erkältung weg. Na, das ist eigentlich schon manchmal krass und wie gesagt, in dem Moment ist es natürlich nervig, aber dann ist es halt so. Ja, dann sorgt halt einfach dafür, dass es seltener vorkommt oder so selten wie möglich. Und bei den Leuten, wo es halt häufiger vorkommt, ja, klar, Blutbild, dass man schaut man sich an, probiert da so ein bisschen ein paar Sachen abzufragen, schaut, ob es Gemüsekonsum, ja, aber eben, wie gesagt, vor allem auch Stresslevel. Und da, ja,
Stressmanagement.
Stressmanagement, da ist wirklich bei vielen viel zu machen, weil sich da wirklich viele nicht so ganz mit befassen und einfach auch so ein bisschen, ja, einfach weit über ihren Kapazitäten arbeiten.
Ich glaube, dass Stressmanagement dahingehend mit so ein bisschen mit mentaler Gesundheit und auch mit diesem Mindset-Ding, was ich angesprochen habe, einhergeht. Weil wenn du immer wieder Angst hast, krank zu werden, dann stresst dich das. Und wenn du aber anfängst da, also ich habe irgendwann, und das klingt halt stupide, das klingt so stumpf einfach. Ich habe mir irgendwann einfach gedacht, ich werde nicht mehr krank. So, wenn ich das Gefühl hatte, ich werde krank, dann habe ich einfach, anstatt die ganze Zeit darüber nachzudenken, okay, boah, werde ich jetzt krank und Panik zu schieben, habe ich einfach gesagt, ich werde nicht krank. Und einfach probiert nicht mehr darüber nachzudenken. Und das hilft bis zu einem gewissen Punkt. Ich glaube, dass dann auch einfach mentale Gesundheit da ein gutes Stück mit einfließt, weil wenn es dir mental gut geht, dann bist du natürlich auch weniger gestresst. Und ja, so wie du gesagt hast, Schlaf, Blutbild machen sicherlich, wenn es chronisch wird auch. Ich glaube, so 1 bis 2 Mal im Jahr krank werden ist relativ normal. Also ich glaube so, wenn es jetzt weit darüber hinausgeht, würde ich auf jeden Fall drüber nachdenken, dahingehend das mal checken zu lassen. Und ansonsten halt so No-Brainer auch. Also einfach vielleicht, oder was heißt vielleicht, einfach regelmäßig die Hände zu waschen. Wenn du von draußen reinkommst, wasch dir die Hände. Das ist das Erste, was ich mache, wenn ich reinkomme, ist mir die Hände zu waschen. Wenn du im Gym bist, wasch dir danach die Hände. So, fass dir möglichst wenig ins Gesicht. Solche Dinge. Vor allem eben, wenn du draußen bist. Da gibt es eine lustige Podcast-Episode von mir, wo ich das auch mal gesagt habe: so, hey, fass dir nicht so viel ins Gesicht, wenn du nicht krank werden willst. Und mir dabei aber so voll ins Gesicht fasse die ganze Zeit. Ja, das sind halt so Sachen, die helfen auf jeden Fall. Und oder vorm Essen, wenn du im Restaurant bist. Ich setze mich hin und dann gehe ich Hände waschen. So. Das sind definitiv Sachen, die man machen kann.
Ja.
Die helfen.
Ja. Also,
Ja, werdet nicht krank.
ja, werde nicht krank. Es ist Privileg, gesund zu sein. Ja, das wird einem immer erst dann bewusst, wenn man es nicht hat.
Absolut.
Ne? Aber ja, wie gesagt, ich denke, wenn man all die ganzen Punkte hinsichtlich Training mal abgedeckt hat, also dass man ausschließen kann, weißt du, dass es nicht an zu viel Volumen hängt oder generell durch das Training natürlich den Organismus immer so stark triggert, dass es ihn immer wieder raus, aber Trainingsfrequenz anpasst und so weiter und das trotzdem immer wieder passiert, ja, dann sollte man halt einfach mal so ein bisschen auch über den Tellerrand hinausschauen, ja, und sich fragen, okay, es gibt ja auch dann die Leute, die sagen so, ja, ich weiß nicht, warum ich immer krank werde, ich habe keine Ahnung. Und dabei gibt es eigentlich so viele Faktoren, wo man sagen kann, pass auf, du darfst nicht erwarten, wenn du all das und das nicht tust, dann wundere dich nicht, ja, weil für vieles gibt es ja auch einfach dann ganz simple Erklärung, warum die Leute immer wieder krank werden.
Ja, absolut. Nicht zu viel trainieren und nicht under-recovern.
Ja. Aber findest du nicht auch, dass die Leute einfach nicht einsteigen können nach so einer Krankheitsphase? Es fällt vielen einfach schwer. Die können einfach nicht einschätzen, wo ihre Kapazitäten liegen und einfach auch missachten auch einfach so ein bisschen, glaube ich, das jetzt vielleicht doch eine 50% Einheit sinniger wäre als eine reguläre Intro-Einheit, was ich meine.
Ich weiß nicht, ich überlege gerade, ob das bei mir so ist, ob ich das so oft
Ja,
gesehen
du
habe.
nicht. Du, weil du,
Nein, nein, gar
weißt,
nicht bei mir, nein,
ja.
nein, bei mir im Coaching meine ich.
Ja.
Ich glaube tatsächlich, dadurch, dass ich auch einfach regulär schon mit Intro-Weeks arbeite, dass wenn jemand jetzt halt eine Woche raus ist aus dem Training, dann bekommt er eh in der Regel einen neuen Zyklus aufgesetzt, wo halt dann auch wieder eine Intro-Week drin ist, so. Und
Also ich habe Erfahrung gemacht, dass halt eine Intro-Woche manchmal also die ist manchmal vielleicht trotzdem noch zu intensiv für die Person, was ich meine. Also eine reguläre Intro-Woche, wie du sie sonst programmst, kann im Kontext von der einen oder anderen Ausfall halt dann trotzdem noch zu viel sein. Und da dann dagegen zu rudern und der Person dann klar zu machen, pass auf, du musst von dem, was du jetzt eigentlich machst, nochmal ein Stück zurückrudern. Und das, was du sonst in der Intro-Woche machst, machst du erst in Woche 2, damit du da mal am Ball bleibst, was ich meine.
Ja, ich glaube, es kommt einfach darauf an, wie krank war die Person, wie anfällig ist die Person vielleicht allgemein. Ich bin mir zum Beispiel, also bei mir zum Beispiel, ich kann relativ schnell auch wieder reingehen. Also ich merke zum Beispiel eine Erkältung. Ich bin in der Regel so eine Woche raus, ja, aber ich bin auch nach einer Woche wieder drin. So. Und wenn du da eine Person hast, die vielleicht tendenziell ein bisschen zu hart reingeht, die da vielleicht nicht so rational denken kann in dem Moment, deine Emotionen ein bisschen rausnehmen kann, dann kriegt ihr halt nochmal mit, hey, geh mal noch ein bisschen locker rein, zumindest mal in der ersten Hälfte der Woche. Weil was viele Leute auch gar nicht so sehr auf dem Schirm haben, eine Intro-Woche, selbst wenn die Reps in Reserve gleich bleiben, ist ja trotzdem irgendwo ein Ramp-up. Also, du kannst in der ersten Hälfte der Intro-Woche nicht, solltest du nicht so hart reingehen, während du in der zweiten Hälfte der Intro-Woche schon ein bisschen anziehen kannst. Also die 2 bis 3 Reps in Reserve oder keine Ahnung, 1 bis 2 Reps in Reserve in der ersten Intro-Wochenhälfte sind weniger intensiv, als wie es dann in der zweiten Hälfte passiert. Und das ist auch das gleiche wie die zweite Trainingswoche, wird nicht, da dort sind 0 Reps in Reserve, nicht die 0 Reps in Reserve, die du hast, wenn du dann nochmal Woche 3, 4, 5 trainiert hast, wo du halt nochmal jede Woche ein bisschen mehr draufpackst und immer nochmal ein bisschen näher zu deinem Limit hinkommst.
Ja, bin ich bei dir.
Ja. Nee, ansonsten, ich habe im Dumbbell ADL den Gürtel eingeführt bei Topset, im Topset. Es hat mich absolut zerstört. Also es hat sich angefühlt, als würden meine Eingeweide einfach nur komprimiert werden währenddessen. Ich wollte das eigentlich diese Woche nochmal drin lassen, einfach um es zu testen, weil ich finde generell beim Dumbbell ADL immer, wenn du einen Sprung machst, es fühlt sich einfach erstmal beim ersten Mal komplett räudig an. Und es wird aber dann besser in der Regel. Das wird mir jetzt verwehrt, beziehungsweise ich habe die Einheit ja gemacht und bin dann krank geworden. Ich habe sie dann jetzt in Berlin am Freitag, nee, am Samstag wieder. Schauen wir mal, ob ich da mit 85ern reingehe nach der Erkältung. Ich glaube es nicht. Wobei, da gibt es sogar 85er, wo
Ah
ich
ja,
trainieren
okay.
werde. Also ja, da gibt es schwere Hanteln. Ich kann Ihnen tatsächlich mal kurzes Shoutout geben. Ich bin ja in Charlottenburg und der Bunker ist halt mega weit weg. Ich fahre da über eine Stunde mit Öffis hin oder so. Und das ist halt dann, ich habe eh 2 Sessions dort, aber ich werde eine Session halt bei, da ist ein Powerhouse Berlin. Und das ist natürlich, es ist absolut nichts Besonderes. Ich will das jetzt auch gar nicht zu hoch loben, aber ich war ein paar Mal da für eine Session. Sehr, sehr günstige Tageskarte und das, was du dafür bekommst, ist halt grundsolide. Also kannst du auf jeden Fall eine gute, solide Einheit trainieren. Die haben schwere Kurzhanteln, die haben das, was sie an Kit haben, ist halt nice. Also ist halt so die absoluten Basics. Und Atmosphäre ist auch cool. Also ist halt auch irgendwo wie im Bunker, irgendwo im Boden drin. Und hat schon Spaß gemacht dort tatsächlich. Ist auch super leer. Also so gefühlt komplett leer.
Was hat dich jetzt
Aber gut.
bewegt, dass du den Gürtel wieder reinrotiert hast?
Ach so, ich habe das Gefühl, dass ich habe jetzt ziemlich lange auch ohne Gürtel gehinscht. Nachdem ich das eigentlich meine ganze Trainingskarriere nicht gemacht habe, seit ich den Gürtel benutze. Und ich habe das Gefühl, dass der Core einfach der limitierende Faktor ist, vor allem bei dem Top-Set. Bei dem Back-Off-Set habe ich das Gefühl nicht. Also meine Dumbbell ADL Top- und Back-Off-Set-Struktur aktuell ist Top-Set 5 bis 8, dynamischer Umkehrpunkt. Und das Back-Off-Set ist 11 bis 14 Reps, pausiert und ohne wirkliche Intraset-Pause. Also ich mache da zwar eine kurze Intraset-Pause, ich glaube nach 7 oder 8 Reps, aber ich probiere die relativ kurz zu halten und auch nur sehr vereinzelt und dann halt standardisiert ein bis zweimal zu benutzen. Und bei dem Backoff-Set habe ich das Gefühl, limitiert mich der Core nicht. Und beim Top-Set ist das aber irgendwo immer der Core, der dann weggeht. Und mit Gürtel kann ich kann besser bracen. Das ist einfach so.
Okay.
Das ist eh klar. Ich glaube, das korreliert aber auch einfach mit meiner Struktur an sich. Weil ich meine, ich habe ein Inside-S-Belt so. Jetzt gerade, ich bin jetzt nicht so leicht, aber der, also meine, vor allem im späten Verlauf der Prep auch, meine Taille wird, also der Belt, ich muss den so klein machen, das ist so wenig Struktur einfach quasi. Ja, ich werde halt in Antalya, ich werd absolut durchsichtig dort, Alter. Was soll ich dir sagen? Das ist ja eigentlich gut. Eigentlich ist es gut. Aber fürs Schwerheben ist es nicht gut. Fürs Schwerheben ist so eine Kühlschranktaille sicher besser. Safe.
Glaubst du, Kühlschranktaillen-Athleten sind bessere Heber?
Nicht unbedingt. Ich würde sagen, bessere Bracer.
Okay. Ich denke, so Hebel und Längenverhältnisse sind dann doch nochmal, ne?
Ja, absolut,
Eine Sache, die
natürlich.
dann doch nochmal
Aber
mehr helfen.
im Endeffekt verbindet dein Ober- und Unterkörper ja dein Core. Und die Hantel ist ja an deinem Oberkörper befestigt.
Ja, also.
Und dein Unterkörper, also klar, dein Oberkörper stabilisiert, aber dein Oberkörper hebt ja nicht. Dein Unterkörper hebt. Und der Core ist nun mal das, was dein Unterkörper mit deinem Oberkörper verbindet. Wenn der aber jetzt instabil ist, dann hast du halt ein Problem. Dann kannst du halt nicht maximal oder nicht möglichst effizient Kräfte übertragen. Natürlich sind Hebelverhältnisse wichtiger. Wenn du jetzt Arme hast, die bis zum Boden baumeln, dann kannst du auch eine Taille haben, die weiß ich nicht. Kannst du auch meine Taille haben. Aber ich glaube schon, dass es einen Unterschied macht, ob du jetzt eine Kühlschranktaille hast oder halt einfach so eine Insa-S-Belt-Taille.
Ich habe eine Insa-M-Belt-Taille.
Ja.
Ja, schwierig.
Ja,
Na,
wir
aber
müssen mal Teilen messen.
Teilen messen. Nee,
Teilen
ja,
messen.
ich habe tatsächlich auch schon ewig nicht mehr mit dem Gürtel gehoben, bin ich ganz ehrlich. Gürtel nutze ich aktuell nur aber auch erst jetzt nach der Pre-Prep wieder für Hack und für Pendulum. Man muss auch sagen, dahingehend gibt's
Pendulum.
ja für Pendulum Squat und
Pendulum.
Pendulum, was denn?
Pendulum.
Pendulum ist scheißegal, Pendulum, Pendulum. Hör mir auf, ja. Komm mir du nicht mit den Leihgeister-Geschichten, gell, Jan?
Ich weiß nicht, was du meinst,
Ja,
Alter.
ja.
UKDFB ist ein
Ich
Leister.
freue mich schon. Ich freue mich schon auf das Recap zu der Folge. Naja, auf jeden Fall wollte ich sagen, dass ich
Ja.
das momentan nur für die Quad-Patterns nutze und dahingehend auch ja auch im Hinblick aufs Bracing entsprechend von profitiere. Aber Hinge tatsächlich schon ewig nicht mehr. Also ich glaube, ich weiß gar nicht, wie lange ich. Früher habe ich auch immer mit Gürtel gehoben, aber mittlerweile irgendwie komme ich damit besser zurecht, wenn ich ohne Gürtel lebe.
Ja, mit Gürtel, ich squatte mit Gürtel und das hilft mir auch im Squat definitiv sehr. Im Deadlift ist es so ein, naja, es ist so, ich habe schon das Gefühl, dass es tendenziell hilft. Ich habe aber auch das Gefühl, und das habe ich damals gemerkt, als ich noch gehoben, also regulär vom Boden gehoben habe und regulär mit der Langhantel gesquattet habe, dass ich auch zwei unterschiedliche Gürteleinstellungen theoretisch bräuchte für beide Lifts. Also bei einem Squat kann ich meinen Gürtel enger tragen als bei einem Deadlift, weil bei einem Deadlift bist du halt logischerweise vorgebeugt. Und dadurch, wenn du den genauso eng dort trägst, habe ich das Gefühl, dass mich das eher in so eine Position bringt, wo ich tatsächlich sogar schon in Lordose reinkomme, weil sich der Gürtel so unter meinem Brustkorb reinklemmt. Und ja, hatte da auch so eine eher unschöne Begegnung in der Prep haben meine Rippen ja auch eine eher unschöne Begegnung mit dem Gürtel gemacht. Aber ja, das sind halt so Peak-Prep-Sachen. Die passieren mir in der Off-Season nicht. Das passiert einfach nicht.
Kann mir vorstellen, dass in der Prep den Gürtel auch wieder reinrutscht hier für den Hinge, aber schon. Mein Interbelt ist halt auch schon sehr
Ja.
hart, was das angeht, ne? Also, er gibt den Support, den du brauchst, aber der ist halt auch schon einfach kantig dann. Ne? Je nachdem, wie dein Brustkorb halt auch Rippenbogen geformt ist, dann kann das da halt schon
Ja.
relativ unangenehm werden, das stimmt schon.
Ja, trägst den halt mit. Ich trage den aktuell auch mit Pulli einfach. Das geht schon. Ja, ansonsten, was mir auch noch aufgefallen ist, beziehungsweise was mir andauernd auffällt, aber ich habe es tatsächlich diese Woche gepostet, ist, wie underrated ein fester Griff bei Presses ist. bei 50-50 Raps. Wenn du, das sind so Sachen, da denken viele, glaube ich, gar nicht drüber nach. Und ich mache das aber immer, wenn ich bei einem Press ans Limit komme und ich weiß nicht, ob die nächste Rap noch geht. Ich probiere sie, ich bin mir auch eigentlich sicher, dass sie geht, sonst würde ich sie nicht machen. Oder tendenziell nicht machen. Dass ich wirklich nochmal in, also sowieso probiere alles so stabil wie möglich zu halten und auch diese eine exzentrischen Bewegung, quasi die Umkehrbewegung einer Press auszuführen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Incline Press mache, also ich probiere in der Exzentrik nochmal meine Schulterblätter nochmal zu retrahieren, ein bisschen zu depressieren, auch komplett alles hinten zusammenzuziehen und dabei wirklich aber auch maximal forcieren, die Hantel oder die Griffe zusammenzudrücken. Und das bringt was, ehrlich. Ich mache das zum Beispiel auch bei einer Hack, dass ich die erste Rap, also die letzten Rap sowieso, dass du halt nochmal so full braced reingehst, aber ich mache das auch mit der ersten Rap. Weil wenn die erste Rap, wenn du in der ersten Rap neuronal so viel feuerst, wie du kannst und die so einfach wie irgendwie möglich sich anfühlt, dann gibt dir das Confidence fürs Set. Das ist so ein bisschen wie dieses aggressive Unracken versus dieses super gelangweilte Unracken, was du teilweise siehst. Das macht einen Unterschied. Also muss jetzt nicht rumbrüllen beim Rausracken, aber einfach forciert, möglichst dynamisch unracken. Macht einen Unterschied.
So unracken, dass die ganze Hand einfach komplett wippt. So. Kannst du dich übrigens bitte nochmal ein bisschen öfters bewegen, weil diese dynamische Kamera, ja, es ist bei der.
Ich bewege mich ja nicht mal viel,
oder? Das ist ein Wahnsinn, wie die sich einfach jetzt in der Zeit da, wo du dein Pressing simuliert hast. Mitbewegt hat. Ja, aber ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe schon so lange keine freie Press mehr gemacht. Du weißt eh, bei Maschinen ist der Griff.
Ja. Doch, ich finde das auch bei Maschinen.
Ja,
ich finde das auch bei Maschinen
relevant. Ja, findest du, okay. Weiß nicht. Dann bin ich vielleicht ein schlechter Ansprechpartner. Bin ich der beste Presser. Aber vielleicht, weil ich nicht so fest
greife. Ja, ich auch gar nicht, null.
Ja.
Probier das mal. Ehrlich, probier mal. Ich finde fester Griff krass underrated.
Ja, ich muss dem einen Try geben.
Ja, bei der nächsten Rap, die du machst, in der Druckbewegung, die halt sehr, sehr schwer wird, ja, dann sowieso erstmal an mich denken, dann geht die sowieso, dann brauchst du auch nicht festzugreifen. Nee, erste Raps und letzte Raps habe ich das Gefühl, dass es wirklich viel bringen kann. Also bei einer Hack kommt natürlich viel mehr zusammen. Ich ziehe meine Ellbogen, also ich depressiere halt immer auf mein Schulterblatt sehr stark, ich ziehe meine Ellbogen nach unten, greife fest zu und schaue halt einfach, dass ich so hart wie möglich brace. Aber das ist krass underrated. Das kannst du auch eigentlich komplett auf dein Setup, auf deine komplette Spannung während der Übung übertragen. Bei letzten Reps halt wirklich nochmal alles in Stabilität und in Setup reinbringen für diese letzte Rep. Das kann dir, anstatt dass du einfach irgendwie, weiß nicht, man kennt das ja, wenn man macht vielleicht ein Set und man kommt zum Laufe des Sets, so bei einer Dumbbell Press zum Beispiel, irgendwann kann es halt mal sein, dass du ein bisschen aus dem Setup rauskommst. Und dann halt eben das Setup nochmal zu resetten, nochmal alles in diese letzte Rap zu stecken, was das Bracing und so weiter angeht, bringt mir sehr oft sehr, sehr viel. Auch bei einer Hack halt zum Beispiel nochmal maximal forcieren zu bracen im untersten Punkt.
Ja.
Ja.
Findest du, 50-50 Raps. Findest du, dass dieser dicke Griff, ich glaube, du presst ja immer unten, ne? Im Gym. Mhm. Findest du, dass der auch viel gibt oder siehst du das eher?
Ja, ich war eine Zeit lang, habe ich mal gesagt, dass mir zum Beispiel auch die dicken Press an der an den Nautilus Presses nicht so taugen. Mhm. Aber ich glaube, ich habe meine Meinung geändert, weil ich mache auch aktuell die Galaxy Incline. Die ist nicht linear, aber die ist fast linear. Mhm. Die mit dem türkisen Polster. Ja, okay. Die hat sehr, sehr dünne Griffe. Und da taugt es mir nicht so sehr. Also da taugen mir die dicken Griffe und tatsächlich auch die Dumbbell-Griffe besser. Als wenn ich jetzt eine Zugübung machen würde. Bei zum Beispiel einer Dumbbell Bender Row gehe ich nach oben, weil da die Griffe dünner sind. Und da habe ich weniger Probleme. Also ich meine, du benutzt eh Zughilfen, aber eine dicke Hantel zu greifen ist schwerer und halt zu halten in der Zugbewegung ist schwerer als eine dünnere Hantel. Mhm. Bei Presses finde ich es aber andersrum. Dadurch, dass der Radius der Stange halt einfach dicker ist, verteilt sich das Ganze gefühlt ein bisschen besser in der Hand und ich habe ein besseres Gefühl. Mhm. Und da spielt es ja keine Rolle. Klar, du greifst voll zu, aber da spielt es keine Rolle, weil du musst die Hantel ja nicht wegziehen. Die liegt ja quasi auf.
Ja, freie Press ist auf jeden Fall. Ich finde bei Maschinen so, gerade weil du die Downshots angesprochen hast, da greife ich eh nie ganz drum. Also ich habe immer die Hand so wie so eine Kelle an dem Griff.
Ja, das machen viele. Ich bin aber gar kein Fan. Also ich weiß gerade gar nicht, ob ich überhaupt
Also bei
irgendwo Suicide
freien Presses
greife.
eh nicht, das ist eh klar. Ja, da würde ich auch immer drum greifen, aber bei so, auch die Hammergeräte, die wir jetzt haben, ich finde da mit dem, keine Ahnung, einfach nicht drum zu greifen, gibt mir ein deutlich besseres Feeling. Und auch
Okay.
fühlt sich einfach besser an.
Ja, ich habe das früher gemacht, dass ich selber auch eigentlich alle Zugbewegungen mit Suicide Grip gemacht habe. Und ich habe irgendwann damit immer wieder, also gefühlt hat mir das auch damals, was Feeling angeht, geholfen und vielleicht auch einfach geholfen, da mehr Mind-Muscle-Connection zu entwickeln. Aber ich bin mittlerweile eigentlich wieder durch die Bank weg davon weg. Also ich mache es vielleicht noch bei einem Seilüberzug oder so, dass ich da nicht komplett übergreife. Aber sonst greife ich überall komplett rum. Ich habe das Gefühl, ich kann einfach mehr feuern, aber ich bin einfach stabiler.
Einfach feuern.
Ja. Ja, mich neuronal involvieren. Das könnte ich, das hätte ich auch, das war mein erster Gedankengang und
Hast.
dann dachte ich, wir müssen hier ein bisschen reduzieren in der Sprache. So.
Ja, nach deiner Observation von vorhin. Ja,
Ja,
nee.
ist wichtig. Aber du, ich hoffe, du hast das hier heute alles mal richtig evaluiert.
Ja, ich habe alles verstanden, was du gesagt hast. Ja, also. Ich habe kein Wort googeln müssen jetzt
Ja,
gerade.
herzlichen
Ja.
Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch,
Ah,
Alter.
Jan. Wahnsinn.
Nee, ich finde tatsächlich auch Dumbbell Presses mit Abstand die beste freie Press. Für mich persönlich. Also ich
Flat
finde
oder
Barbell
Incline
Press für mich
oder
komplett.
High Incline oder?
Alles würde ich sagen. Ich finde alles geil. Also ich finde Flat sehr. Ich glaube, meine Favoriten sind Flat und High Incline. Und Incline ist so dazwischen. High Incline hat das Problem mit dem Umsetzen. Es ist dann doch irgendwann recht impraktikabel. Aber ja, die funktioniert für mich einfach. Die funktioniert für mich immer und überall. Und umsetzen wird als eigentlich nur ein Problem, wenn du chronisch dich darauf verlässt, dass irgendwer dich spottet. Weil dann hast du halt ein Problem, wenn jemand dich mal nicht spottet. Aber ich mache es zum Beispiel bei der Flat Press auch so, ich ziehe die Hantel komplett an mich ran. Ich lege mich sehr, sehr langsam nach hinten hinweg. Positioniere mich erstmal und drücke dann halt von unten raus. Das ist halt sau schwer, klar. Aber dadurch standardisiere ich diese erste Rep und habe nicht das Problem, dass ich einen Spot habe auch. Plus, du bist direkt in Position. Du siehst ja auch Leute, die irgendwie dann die Hantel erstmal hochschmeißen
Ist ganz schlimm, was man
und
so
sich dann
sieht.
erst positionieren.
Ja.
So. Und zum einen kannst du es so auf gar keinen Fall standardisieren, weil einmal schaffst du es dann und dann einmal verkackst du es. Und zum anderen ist es halt natürlich auch einfach deutlich verletzungsanfälliger, wenn du da die Hantel irgendwie hochkickst.
Ich finde generell, also wie Leute manchmal in die Setups rein rushen, wirklich schon. So, also als ob sie
Ja,
irgendjemand,
voll.
als ob sie irgendjemand treibt, so, weil so eine Hantel rüber ist kaum in Position, kommt schon das andere Bein und schmeißt die andere Hantel dann Richtung Umset, also Richtung Startpunkt so und kaum fixiert, ist schon Hand hochgedrückt, Schulterblätter werden dann noch so ein bisschen nachgeschoben und ja, schwierig. Ich glaube, da lassen viele wirklich
Ja.
viel liegen.
Ja, absolut ein gutes Setup ist um und auf. Oder Leute, die ihr Setup gut aufbauen, eine Rep machen und es komplett einbricht und dann aber einfach wieder so weitermachen. Ist auch, ja. Aber sowas muss ich sagen, sehe ich bei uns im Gym relativ wenig.
Bei uns? Ja.
Also, wenn ich dann, ja, doch schon.
Ja,
Wenn ich
schon,
dann
ja.
zwischendurch mal so in Deutschland irgendwo bin oder so, da fallen mir manchmal die Augen raus.
Schon.
Ja. Okay. Wir haben das wichtigste Thema heute noch nicht besprochen.
Welches?
Ah, doch, Formel 1 haben wir schon besprochen. Das zweitwichtigste Thema, den Post, den du gestern gemacht hast, den ich schon in 2022 gemacht habe,
Ja, nein, der Wahnsinn.
der ist wichtig, den wollen wir
Der,
heute nochmal
der.
aufgreifen, weil der.
Die Weisheiten, ja, hab von dir habe ich damals das rein verfrachtet. Weil
Na,
das hast du natürlich damals
ja.
als wahrscheinlich erster Online-Coach, Rap-Coach, in die Welt getragen, ja. Damals war das einfach
Ganz klar.
die Weltneuheit und jetzt ist
Damals
es halt einfach nur.
war das neu. Ja.
Wahrscheinlich hat AJ oder Cliff 2 Jahre vorher schon den Post gemacht.
Nee, ich glaube, Adrian hat so einen Post nicht
Oder
gemacht,
Alberto
Alter.
Nunes. Oder keine Ahnung
Ja,
wer.
Alberto Nunes ist er.
Oder,
Ja,
keine
Alberto
Ahnung,
Nunes würde ich
Eric
eher zu.
Helms. Irgendjemand hat ihn davor schon mal gepostet, Jan.
Ja,
Ja,
das finde ich jetzt
schade,
aus.
gell?
Aber nein,
Naja.
das Ding ist, wir machen uns jetzt sogar lustig, dass das ja irgendwie keine Neuheit ist oder so. Aber eigentlich, wenn man Natural Bodybuilding so in den letzten 10 Jahren betrachtet, ist es schon eine Neuheit. Das ist schon nicht die
Ja,
Norm, so
das ist
zu
nicht die Norm,
arbeiten.
auf gar keinen Fall. Ich finde auch nicht, dass das jetzt
Ja.
das ist auch auf gar keinen Fall. Ich probiere eh zu schauen, dass ich jetzt nicht irgendwelchen Influencer-Nonsens zu poste. Ich glaube, die Leute, die mir folgen, wissen das auch. Aber Ich denke, also, weißt du, ich probiere einen Post
Ich
immer.
sehe da keinen Unterschied.
Na, Ich glaube, du musst deine Brille
Ja,
putzen, Jan.
wir könnten doch eigentlich sowieso mal. Ich glaube, wir sollten das. Ich glaube, das interessiert die Leute
Ja,
auch viel
bitte.
mehr als hier dieser Podcast oder den Content, den man sonst so macht. Wir sollten auch mal so Challenges machen und so, eigentlich, keine Ahnung. Du kommst bei mir Huckepack und dann rennen wir so durch Stream und filmen das und machen irgendwelche
Meinst du,
Challenges oder so.
das finden die Leute toll?
Ich glaube, das wird auf jeden Fall kurzfristig für ein paar Lacher
Ja,
sorgen.
das glaube ich auch. Naja, auf was ich eigentlich
Ja.
sagen wollte, Jan, ist eigentlich, dass der Content, der immer irgendwo entsteht also bei mir zumindest durch Konversationen, die ich mit Kunden habe. Ja, oder die mir halt einfach im Prep und so auffallen, denke ich so, okay, das könnte was sein, was hilfreich ist. Und so kam auch der Post gestern zustande, wo es einfach darum ging, dass gerade jüngere Coaches, und das hast du sicherlich auch ganz am Anfang deiner Prep-Karriere gemacht, das hat, glaube ich, jeder gemacht, wenn einfach Erfahrung noch ein bisschen fehlt, einfach zu zaghaft sind im Hinblick auf Kalorienanpassungen, Startkalorien in Preps, einfach da auch entsprechendes Tempo von Anfang an zu machen. Weil ich denke, die meisten verlieren einfach ihr gutes Ergebnis im ersten Drittel, ja, weil sie einfach gepennt haben und dann mit Verlauf der Zeit härter pushen müssen und irgendwo dem Timetable so, oder der Timeline so ein bisschen hinterherrennen. Und viele, glaube ich, denken einfach über Anpassungen noch zu emotional nach. Also die haben im Kopf, dass die Leute nicht so früh so hart pushen kannst oder nicht mit einer gewissen Kalorienanzahl schon zu Beginn der Prep reingehen kannst, so auf die Art, ja, wo soll ich dann enden und ist nicht zu krass und überhaupt. Aber das sind alles Gedankengänge, die nur dafür sorgen, dass man halt, ja, das eigentliche Ziel, ja, in Topform zu kommen, zu einem gewissen Zeitpunkt zu kommen, weil das Prep mal einfach auch mit sich bringt, die Deadline, einfach von Anfang an schon verpasst. Ja, weil man sich einfach nicht traut, hart genug zu sein. Und in dem Fall natürlich, ja, natürlich schon Mitleid, also schon sich in die Person reinversetzt, denkt, okay, was passiert mit der Person jetzt, wenn ich ihr statt 3000 Kalorien, 3500 Kalorien im Aufbau auf einmal nur noch 1,8 oder 2000 Kalorien gebe? Ja, in Prep-Woche 1 beispielsweise. Natürlich ist es für die hart, aber in dem Moment dann zu viel Mitleid einfach hast, naja, dann wird halt die Rate of Loss nicht passen, dann wird halt der Prep-Erfolg schon fast vor Beginn eigentlich sabotiert. Und ich glaube, daran die Leute immer wieder zu erinnern, dass sie sich ruhig trauen dürfen und trauen müssen eigentlich, ruhig auch Empathie zeigen können in dem Moment, aber eben kein Mitleid für die Person, für den Athlet dahingehend zeigen, weil einfach das Ziel kein Mitleid kennt in der Hinsicht, ja. Dass das einfach wichtig ist, dass es gerade jüngere Coaches hören, weil, wie gesagt, jeder ist, glaube ich, schon mal zu vorsichtig in eine Prep reingestiegen, weil er dachte, ja, es wird schon so passen oder es wird schon so laufen oder es muss vielleicht gar nicht so aggressiv sein.
Findest du, dass Mitleid das richtige Wort ist in dem
Nee, Mitleid
Kontext?
ist, es ist schwierig zu.
Beileid?
Bitte?
Ja,
Beileid? Ja, es ist. Es,
Beileid.
die,
Also
die Frage ist.
Sorge.
Naja, weißt du, wie ich meine? Wenn du jetzt sagst, oh ja, du musst. Du hast jetzt 35 Wochen Prep vor dir, ja, und die Person kriegt ab Woche 1 1800 Kalorien. Das ist schon wenig, ja. Also,
Ja.
kontextabhängig natürlich, aber das ist schon
Also.
wenig, ja. Und jeder, der mal auf 1800 Kalorien trainiert hat, gegessen hat, diätet hat, so, der weiß, dass das jetzt nicht gerade so ganz entspannt ist, ja. Und natürlich hast du mit der Person dann mehr, also für die Person hast du mehr Verständnis, wenn du jemanden in die Prep Woche 1 schickst mit 3500 Kalorien. Auch wenn das theoretisch für die Person das Gleiche sind, weil einfach die Ausgangslagen andere sind und der Gesamtkaloriendeck im Hinblick auf die Offseason auch ein anderer war. Aber es ist was anderes. Es macht was anderes mit dir, weil du weißt, jemand mit 3.500 Kalorien, gerade zu Beginn, der wird anders arbeiten können wie jemand mit 1,8. Was ich meine? Und dann ist, ja, Mitleid, Beileid, wie auch immer, zu verstehen, wie die Person sich fühlt, ist, denke ich, das Wichtigste, dass der Person auch signalisieren, sagst, hey, pass auf, ich gebe dir nur die Anpassung, die du brauchst. Ich habe jetzt nicht ausgesucht, dass ich dir die Anpassung geben muss, aber es wird dich halt zum Ziel führen. Ja, und das der Person klar zu machen, ist, glaube ich, wichtig. Aber wenn du halt sagst, oh ja, du Armer, und überhaupt, tust du es mir richtig leid, gib halt dein Bestes, das wird halt einfach dann
Ja,
dazu
aber das ist ja
führen.
sowieso, also wer so denkt als Prep-Coach hat sowieso ein Problem,
Ja, aber
Alter. Du hast ja, guck
ich sag dir ganz
mal,
ehrlich, dass viele, die
ja,
am
das
Anfang
könnte sein,
stehen,
dass das
es
passiert.
geht, wie gesagt, vor allem darum,
Ja.
dass die Leute, die am Anfang stehen, wir beide, keine Ahnung, für Leute, die wir schon gepreppt haben. Ja, wir wissen, dass das muss halt so sein. Da denkt auch keiner von uns drüber nach. Also wenn du Kalorien in den Tracker reinhaust, wo du weißt, die Person braucht die, da zuckst du nicht mal mit der Wimper. So, die haust du da rein, gibst die ganz, ganz emotionslos durch so und fertig. Schätze ich mal, oder?
Ja, und dann schaue ich halt, also wenn es dann halt eine emotionale Reaktion geben sollte, dann musst du halt damit umgehen und das
Natürlich musst du,
kommunizieren,
genau.
ganz klar.
Das ist halt die
Klar.
Challenge, aber ja, ich glaube, wie
Ja,
gesagt.
Mitleid ist das falsche Wort. Ich glaube, es ist eher sowas wie, du hast eine Person, du weißt vielleicht, wie die Person tickst, du arbeitest mit der schon eine gewisse Weile und du überlegst dir oder du rechnest halt Kalorien aus und du rechnest Macros aus, du schreibst sie da rein und dann überlegst du in dem Moment, okay, kann die Person das jetzt gerade umsetzen für einen gewissen Zeitraum? Oder was wird die Person sagen? Ja,
Also,
also
aber das hast
Mitleid in einem Bodybuilding-Kontext habe ich nicht im Coaching.
du.
Also ich habe vielleicht Mitleid, wenn jemand wirklich jetzt irgendeinen Schicksalsschlag erlebt oder so. Keine Ahnung, irgendwer, weiß nicht, kommt ins Krankenhaus, was auch immer. Oder verliert eine Person, die ihr nachstand. Ich weiß voll, was du meinst. Wir haben uns ja auch im Vorhinein kurz darüber unterhalten. Ich glaube, ich habe gerade überlegt, wo du gesagt hast, dass ich vielleicht auch so gearbeitet habe. Ich glaube, ich habe dadurch, dass ich damals ziemlich viel 3DMJ konsumiert habe, bevor ich angefangen habe zu coachen, dass es immer schon so ein bisschen dieser Ansatz war, den ich hatte, dass ich eher aggressiv reingehe, weil Eric Helms ja auch immer diese 1,5% Rate of Loss Empfehlung rausgegeben hat als oberes Ende. Und das auch, mittlerweile gehe ich seltenst mit 1,5% Rate of Loss rein, aber schon mal so mit 1 bis 1,25%. Und 1,25% bei einem 100 Kilo Individuum oder selbst bei einem 90 Kilo Individuum sind halt über 1 Kilo pro Woche. Und wenn du dann mal runterrechnest, ich mache es mal halt meistens so, also du wirst es, ich weiß nicht, wie du es jetzt im Genauen machst, aber ich mache es halt so, hey, ich schaue mir an, okay, was hat die Person jetzt in letzter Zeit mit den und den Kalorien zugenommen oder halt eben auch nicht, dann rechne ich eine Maintenance, dann gehe ich von der Maintenance auf das Defizit, was ich brauche, durch eben die angepeilte Rate of Loss und dann rechne ich aber meistens auch nochmal 100 Kalorien oder so runter für Thermic Effect of Feeding, weil du halt einfach weniger isst. Und dann kommst du halt teilweise auf verdammt niedrige Nummern,
Ja, schon, ja.
so. Und das, warum ich glaube ich selber nie so zaghaft damit war, ist, weil ich immer selber auch voll die tiefen Nummern hatte. Und weil ich sowas mit mir halt selber auch andauernd gemacht. Also ich habe, was heißt andauernd, aber ich habe tendenziell diese aggressive Diäterfahrung auch vor meiner eigenen Coaching-Erfahrung mit mir selber gemacht. Habe gesehen, okay, das funktioniert ziemlich gut. Man fällt jetzt nicht um, wenn man mal ein paar Wochen 1800 Kalorien isst. Und ich gehe tendenziell lieber, das ist aber auch eigentlich in einem Pre-Prep-Cut so oder auch in einer normalen Diät. Ich gehe lieber ein bisschen zu aggressiv rein als zu zaghaft. Weil nach oben hin korrigieren kannst du es immer. Und was passiert denn, wenn die Person jetzt die ersten 2 Wochen nach einer jahrelangen Off-Season 200 Kalorien zu viel im Defizit ist für 2 Wochen und man dann merkt, okay, man hätte vielleicht auch ein bisschen weniger aggressiv reingehen sollen? Man korrigiert ein bisschen nach oben nach, da passiert gar nichts. Außer dass die Person halt noch ein bisschen schneller, ein bisschen mehr Momentum reinbringt, sehe ich da einfach absolut keinen Nachteil. Und ich glaube, dass dieses aggressive Reinstarten, aber auch dann das vor allem im ersten Drittel, in der ersten Hälfte, dass dort auch draufbleiben, dass das wichtig ist. Weil dann hast du Leute, die verlieren dann halt vielleicht ein paar Wochen relativ viel Gewicht, vielleicht gerade in der ersten Woche noch. Und manchmal ist es ja nicht mal die erste Woche. Manchmal ist es dann erst die zweite Woche, wo plötzlich so 2% Rate of Loss dastehen und schieben alle Panik. Boah, es ist schon die zweite Woche und ich habe 2% Rate of Loss und was auch immer. Weiß der Teufel was? Ja, no shit, du hast halt dein ganzes Wassergewicht raus. Und jetzt bleib halt mal da und dann ist es oft so Woche 3 und 4, wo es dann schon wieder ein bisschen tapert. Und wenn du direkt bei der ersten oder bei der zweiten Woche direkt wieder hochgehst, dann verlierst du einfach Zeit. Und selbst wenn du einen guten Zeitplan hast, selbst wenn du lean genug bist und genug Zeit hast, wenn du in den ersten paar Wochen Zeit verlierst, verlierst du trotzdem Zeit. Und klar, da kannst du diesen Fehler besser wieder wettmachen, als wenn du jetzt ganz zum Schluss Zeit verlierst. Aber eine Prep ultimativ, man sagt so, hey, das letzte Drittel ist das, was wirklich zählt und was wirklich hart wird und so, aber das ist eigentlich Schwachsinn. Eigentlich von Anfang an und auch schon das gesamte halbe bis ganze Jahr davor spielt so eine große Rolle für den gesamten Prep-Verlauf und wie es dann letzten Endes ultimativ, wie erfolgreich es ist und auch wie smooth deine Prep läuft. Und ja, man ist lieber ein bisschen zu früh fertig als zu spät, weil dann wirst du gar nicht fertig. Und ja, auch dieses, also diese ganze Argumentation, ja, Leute werden zu früh fertig und dann brennst du die aus und so. Wie oft passiert das? Nie. Also, von wem hörst du das? Wem passiert das überhaupt? So, das ist voll der Mythos. Dass Leute wirklich, also, wen kannst du mir denn mal nennen, aus den letzten 3 Jahren, jetzt wirklich so, kannst du mir 10 Athleten nennen, die auf einem hohen Niveau waren, die zu früh fertig waren? Kann ich dir nicht nennen.
Weil es auch
Kann dir auch keine
einfach,
fünf nennen, glaube ich.
weil es auch einfach, ja, weil es auch einfach nicht eintritt. Also zu früh fertig zu sein, ist schon, da gehört schon viel dazu. Also da gehört schon sehr viel dazu. Und erfahrenen Leuten passiert das sowieso nicht, weil sie durch jedes Mal an Preppen Erfahrung dazu gewinnen und wissen, wann sie wo ungefähr sein müssen. Was ich meine.
Ja,
Also wenn, dann passiert es vielleicht dem First-Timer, der sein Stage-Rate nicht einschätzen kann und auf einmal, keine Ahnung, hat sich zu hart irgendwo zwischendurch gepusht hat, komplett Objektivität verloren hat, vielleicht kein Coach hat und sich dann einfach am Ende des Tages dünn macht. Aber das ist dann auch wieder so eine Sache, die muss auch erstmal eintreten, was ich meine.
also die einzige Person, die mir einfällt, ist George Osborne.
2019,
Das
ne?
ist
2019? 2018?
Nee, das war, glaube ich, unser Jahr. Das
2019,
war
ja, ich
unser
glaube, ja,
Jahr.
das war 2019, glaube ich.
Ja,
Ja, das.
ja.
Aber ja. George Osborne halt. Ja.
Ja. George Osborne halt,
In
ja.
Betreuung von AJ.
Ja, ich glaube, AJ hat da echt so ein bisschen. AJ hat dann danach so ein bisschen zurückgerudert. Und auch vielleicht dann auch wieder so ein bisschen in die falsche Richtung zurückgerudert.
Ich wollte gerade sagen, jetzt hat der aktuell Leute, die sind irgendwie 10 Weeks out, die sehen aus wie, weiß nicht, Prep-Kickoff.
Darüber mag ich nicht urteilen. Da ist.
Ah, ich mag da auch dann drüber urteilen, aber manchmal ist es schon sehr, sehr, also ich finde es manchmal schon, manchmal finde ich es echt krass.
Ja.
Was ich meine.
Ja.
Ja.
Ich
Am Ende
glaube,
zählt,
wer
was auf der
das
Bühne
begriffen
steht.
hat, was wir. Ja, man erzählt das, was auf der Bühne steht. Im Endeffekt, ich weiß nicht, wie, also in letzter Zeit, aber es ist immer noch so. Wenn du Leuten tiefe Nummern sagst, so keine Ahnung, ich habe jetzt irgendwie, also ich glaube, ich habe es dir sogar auch erzählt, ich bin irgendwie mit 1,8 reingegangen oder so, dann kommt immer erstmal so, boah, mit 1,8 hast du angefangen zu daten. Und ich denke mir so, ja, das ist halt ein Defizit, was ich brauche, um halt 1% Rate of Loss zu erreichen. So, das ist ganz, und 1,8 ist ja, also das ist ja, du kannst ja gar nicht pauschal sagen. 1,8 für mich ist anders als 1,8 für Peter Reintal, also.
1,8
ja,
ist
ist halt
Peter
so.
Reintal sein Frühstück.
Ja, 1,8
Ja.
ist Peter Reintal sein Intra-Workout.
Einfach 6 Stück Kuchen oder
1,8
so.
ist der ein oder andere, 1,8 ist der ein oder andere Powerlifter im Gym, Intra-Workout als Kuchen.
Ja, da ist echt was dran. Nee, aber
da
ja.
ist absolut was dran.
Ja, das eh weg. Also, das ist ja auch das
Ja.
Problem, was die Leute haben, wenn sie da probieren, Zahlen zu vergleichen. Ja, das ist sowieso komplett
Ja, das macht gar keinen
Nonsens.
Sinn.
Na, eh nicht.
Zahlen zu vergleichen macht zero Sinn.
Ja.
Du kannst keine Zahlen vergleichen, weil deine Maintenance ist nicht meine Maintenance. Eigentlich kannst du nur relatives Defizit vergleichen. Um es möglichst irgendwie ja zu
Zu
vergleichen.
vergleichen, ja.
Kannst du nur relativ ja, kannst du nur relatives Defizit vergleichen. Und ja. Ich überlege gerade.
Willst du das nochmal zusammenfassen, was wir jetzt besprochen haben?
Geht aggressiv rein, hört nicht auf. Und wenn ihr rausgeht, beziehungsweise nach Anpassung nach oben anpasst, dann eher zum Ende hin. Und dann lieber reversen. Lieber zu früh fertig sein als zu spät, weil zu spät ist beschissen. Dann wirst du halt nicht fertig.
Präferierst du beim Hochgehen eher dann eine Erhöhung über die gesamte, also über alle Tage oder eher so ein bisschen Low Days bleiben gleich, dafür addest du einen dritten High Day oder sowas?
Das ist eine gute Frage. Ich habe tatsächlich mit Maxi jetzt, ich weiß gar nicht, ob es seine vierte oder fünfte Prep-Woche ist. Ich habe ihm jetzt in der vierten Prep-Woche, weil wir doch sehr viel Gewicht verloren haben und auch die Form stark angezogen hat, habe ich ihm 100 Kalorien Bump gestern gegeben. Und die sind gekommen in Form von, die 7 Low Days auf 5 reduziert und 2 High Days eingebaut. Also einfach nur das Einführen von High Days. Und das ist auch in der Regel, wenn jetzt jemand nicht schon sehr lean ist, gehe ich auch erstmal mit konstanten Low Days rein und führe die High Days dann so nach ein paar Monaten rein. Und die kommen dann meistens in Form von einem Bump.
Okay.
Ja.
Und je weiter es geht, desto eher würdest du dann einen dritten High Day jetzt in seinem Fall implementieren, oder?
Nee, ich glaube, ich würde in dem Fall eher die Gesamtkalorien überhöhen über die gesamte Woche, als jetzt die High Days immer weiter zu bumpen. Ich bin auch kein Fan davon, High Days jetzt wirklich bei Maintenance anzusetzen, sondern High Days einfach kleinere Defizittage zu machen, die einfach deutlich carblastiger sind. Und da würde ich tendenziell eher über die gesamte Woche erhöhen, als nur über die High Days. Was ja auch irgendwo Sinn macht. Du willst ja nicht irgendwo künstlich einen kurzen Zeitraum innerhalb der Woche immer weiter erhöhen, während du quasi in den anderen Tagen immer weiter dickst, wenn das Sinn macht. Also ich würde lieber jemanden über, ich meine, es ist individuell, denke ich, aber
Kommt auch drauf an.
tendenziell eher in sowohl in High Days als auch in Low Days.
Kommt dann auch drauf an, wie die Person generell mit den High Days zurechtkommt und da so ein bisschen,
Absolut.
ne? Aber
Ob sie überhaupt High Days hat.
ja, zum Beispiel, ja. Aber ich meine, hier muss ja auch dann so ein bisschen der Kontrast zum High Day bleiben. Also wenn du dann irgendwo einfach nur über die Woche, weißt du, ich meine, also erhöhst du dann auch im High Day.
Klar.
Ah ja, passt, okay.
Ich erhöhe am
Ja,
High Day
passt.
und an den Low Days.
Okay, dann
Ja,
macht
ja.
Sinn. Eben habe ich noch gedacht, du erhöhst dann nur die Low Days und lässt die High Days gleich, aber dann wäre irgendwann, ne?
Einfach wieder die Low Days so
Ja,
hoch erhöhen, dass sie
eben
dann
das
wieder einfach 7 Low Days hat.
einfach, ne?
Ja, nee.
So, ja, okay.
Nee, so in der Regel. Aber halt, wie du gesagt hast, ne, kommt drauf an, wie die Person mit den High Days umgeht. Kommt drauf an, was die Person für High Days hat. Kommt drauf an, ob die Person auch von High Days profitiert. Oder in was für einem Stadium der Prep ist, wo die Person vielleicht von High Days profitiert. High Days sind auch oft so ein Phänomen. Man baut die ein, vielleicht in den ersten paar Prep-Monaten. Leute merken das gar nicht wirklich. Aber so zum Schluss hin, wenn du wirklich leaner und leaner und leaner wärst, merkst du jedes Gramm Kohlenhydrate. Das mag jetzt vielleicht, du hörst es vielleicht. Und du bist vielleicht in einer Off-Season und warst noch nie so lean. Aber am Ende machen wirklich so 50 Gramm Carbs machen einen Unterschied. So, und ein Tag mit 100 Gramm mehr Carbs fühlt sich plötzlich wie, als weiß ich nicht, hättest du 10 Monster getrunken oder so. Während die 100 Gramm Carbs jetzt gerade am Anfang der Prep halt einfach gar keinen Unterschied machen in deinem subjektiven Gefühl.
Was würdest du sagen, so eine Faustregel für High Days? Wie viel Gramm Carbs hast du diese im Schnitt erhöht? Ich finde, es gibt schon so ein, man kann die schon, finde ich, so auf einen gewissen Bereich eingrenzen. Wenn du sagst, okay, keine Maintenance-Kalorien in den High Days, also trotzdem immer noch leicht
Gar
defizitär.
nicht so viel mehr.
Okay.
Gar nicht so viel mehr. Ein paar hundert Kalorien und haben vor allem halt das Verhältnis von Carbs und Fats ein
Ja.
bisschen dominanter gestalten als bei den Low Days. Dafür ziehe ich aber dann, wenn ich jetzt zum Beispiel bei Maxis Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich glaube, es waren 65 Fats, die er vorher im Average hatte. Wenn ich jetzt die High Days auf 50 Gramm Fats reduziere, dafür mehr Carbs ansetze und insgesamt noch ein bisschen mehr Kalorien, dadurch auch mehr Carbs, und ich quasi damit diese 65 Gramm Fats im Average runterziehen würde, weil du ja quasi 5 Tage mit 65 dann hast und 2 Tage mit 50, gehe ich bei den Low Days auf 70 Gramm Fats, um den Average bei 65 Fats zu halten.
Spannend.
Ja. Cool. Willst du dazu noch was sagen?
Na, ich
Ja, yeah, es ist.
war da einfach ein
Um jetzt
bisschen so ein
noch auf
bisschen.
Cheesy diesen Kobe Bryant-Quote zu droppen. Kobe Bryant, rest in peace, by the way. Rest in peace, Alter. Hat gesagt, dass man sich am Ende ausruhen soll und nicht in der Mitte.
Ja, dem kann man, glaube ich, zustimmen.
Das, was. Ja.
Da habe ich jetzt dafür interessiert, wie hoch du die High Days einsetzt. Also klar, das ist immer irgendwo eine pauschale Sache, also nicht eine pauschale, sondern eine individuelle Geschichte. Aber ich handhabe es auch eigentlich ganz gern so, dass natürlich durch Fett und Proteinanpassung schon Platz gemacht wird für die Carbs, aber ich denke, so Carb-Erhöhungen,
100
alles.
bis 300
Kalorien?
Kalorien, so,
Ja.
ja.
Ich denke auch, ich habe jetzt einfach also in Gramm Carbs gerechnet, also 75 bis vielleicht 125 Gramm Carbs pro High Day mehr. Das geht in eine ähnliche Richtung. Das sind 300 bis. Also ich denke jetzt auch immer davon abhängig, wann du diese High Days, in welchem Ausmaß du auch die einbaust. Weil jetzt 125 Gramm Carbs plus, die gibst du nicht in der ersten, am Anfang, weißt du, ich meine. Die gibst du, wenn die Person relativ fatigued, irgendwo am Ende der Prep ist und du damit starke Ermüdung reduzieren willst, vielleicht auch kein Laden, also über den Refit einfach auch eine gewisse Veränderung im Look provozieren willst, was ich meine, dann gibst du vielleicht solche Mengen und am Anfang der Prep vielleicht geringere Mengen an den High Days.
Ja, 125 Gramm als oberes Ende klingt gut. Ich würde wahrscheinlich tatsächlich, was die Menge nach unten angeht, niedriger angehen. Vielleicht tatsächlich eher so sogar Richtung 25 Gramm, 25, 50 oder so.
High Days
Weil du ja
mit
Leute hast,
25 Gramm
die,
K plus.
weil es gibt Leute, die haben sowieso schon wenig Carbs. Wenn du jetzt sowieso schon nur 50 Gramm Carbs hast, dann so plus 25 Gramm, 50% Erhöhung.
Ja, aber da habe ich erfahrungsgemäß nie wirklich, also die Person kein Benefit von, oder? 25 Gramm Carbs.
Wenn du sonst nur 50 isst. Also das sind jetzt einfach, das sind Beispiele von Individuen, die sehr wenig Gesamtkalorien insgesamt haben und sehr low carb sowieso schon unterwegs sind.
Ja, spannend.
Ich weiß nicht, ich meine, was sind so, ich meine, es ist sowieso sehr selten, oder was heißt sehr selten, aber es ist tendenziell selten, dass ich Männer unter 100 Gramm Carbs habe.
Ja, das, also, ich
Aber
denke,
es
man.
kommt aber schon hier und da mal vor, ja.
Aber dann schon ganz am Ende.
Ja, eher am Ende. Also ich, ja.
Ja.
Doch, Marvin habe ich auch, weil ich glaube, ich habe Marvin auf glatt 100 Gramm Carbs eingesetzt zum Beginn der Prep.
Ah ja? Spannend.
Okay.
Okay. Für heute.
Tobi, genug Bodybuilding.
Ja.
Willst du noch ein paar abschließende Worte zu Formel 1 sagen?
Ich wusste, dass das jetzt kommt. Na, ich bin ist nächste Woche ein Rennen?
Nee,
Ah.
nächstes Wochenende ist Pause.
Ah, oh Gott.
Aber danach das Wochenende in Australien, in Melbourne, wird wieder gefahren. Und Rennen ist da um, also unsere Zeit um 5 Uhr morgens auf den Sonntag. Also ich würde dir auf jeden Fall empfehlen, das live zu gucken. Ich werde es tun.
Okay. Ich freue mich dann schon auf
Ja.
die Folge nach Melbourne. Ja, aber nächste Woche ist ja dann eine sehr Formel 1 arme Folge.
Ja, ich kann irgendwas. Ich gucke ja 2012er
Ja,
Saison
ich gucke
aktuell.
ganz an, da kannst du ein bisschen in die Geschichte
Ich gucke
zurück.
ja in die Geschichte ein. Na, ich gucke tatsächlich. Das ist ein bisschen. Ich habe den Kontrast zwischen 2012 und 2024 halt aktuell und der ist schon recht groß.
Ja, 2012, das müsste ja die Zeit gewesen sein, wo ich auch noch Formel 1 geschaut habe.
Ja, 2012 war wahrscheinlich mit einer der besten Seasons überhaupt. Hättest du mal aufmerksam geguckt, sag ich so. Was soll ich dir sagen?
Habe ich vergessen, verdrängt alles.
2021 hätte ich gerne aufmerksam geguckt. Ja. Ja.
Gut.
Gut.
Für heute.
Willst
Genug.
du noch was abschließend sagen?
Ich wünsche jedem einen schönen Tag, der sich das gerade angehört hat. Danke fürs Zuhören.
Hast du die Ivo-Kapselprodukte für -20% bestellt?
Habe ich
Seit
verpasst.
Sonntag.
Habe ich verpasst
Ja, nee, ist ganze
Ah,
Woche, ist
geht
ganze
noch?
Woche
Ah.
online. Also ja, geht noch. Also mit
Boah.
Code Jan kannst du auf jeden Fall
Das heißt,
-20% auf alle Kapselprodukte und Kreatin.
wenn ich aus diesem Call rausgehe,
Ich werde besser darin.
wenn ich aus dem Call rausgehe, werde ich
Ja.
direkt in die Umsetzung gehen. Ja.
Ja, bitte. Ich schaue auf jeden Fall heute auf meine
Mein
Affiliate-Umsätze.
Kapselvorrat hier noch weiter ausbauen.
Ja. Ja, und ansonsten natürlich für Tobis Antlitz auf 5 Sterne im Podcast würde sich vor allem Tobi freuen.
Liebend gern.
Ja. Und ja, ich habe geschaut, 127. Ich habe irgendwie noch gefühlt, hatten wir gestern noch 100. Also es ist
Ciao,
stabil.
ciao.
Das scheint
Das
echt.
scheint Einklang zu finden.
Ja, die Leute scheinen nicht zu mögen. Nee, und gerne Feedback, wenn ihr irgendwas habt.
Schreibt uns.
Dann schreibt uns. So, ich verabschiede mich. War mir eine Ehre. Danke, dass du vorübergehender Co-Host bist.
Vorübergehend.
Und wir hören uns
Ja,
nächste Woche wieder.
vielleicht liegen wir irgendwann mal wie
Ja.
lange.
Ja, nee.
Nein.
Vorübergehend. Kann.
Vorübergehen kann.
Vorübergehend.
Vorübergehend halt. Ja,
Ja.
okay. Gut. Adios.
Macht's gut.